Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, kennt ihr den Spruch, die Christen sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit heute noch liest? Es ist klar, was damit gemeint ist. In der Bibel lesen leider heute nur noch wenige. Aber wenn Christen durch ihr Verhalten positiv auffallen, dann nehmen das Leute wahr, erfahren sie etwas von Gott. Nun kann man fragen, stimmt dieser Spruch? Einerseits kann man ihn missverstehen, so nach dem Motto, also die Bibel lesen, vom Glauben reden, das ist ja nicht so wichtig, Hauptsache ist, wie Christen sich verhalten. Das alleine stimmt nicht, denn wie sollen die Leute erfahren, was Jesus für sie getan hat? Wenn sie nur erleben, die Christen sind nett, dann sagen sie auch, ja, das sind nette Leute, aber man erfährt ja nicht, was das eigentlich bedeutet, an Jesus zu glauben, mit ihm zu leben. Also zu wenig. Aber auf der anderen Seite stimmt es sehr wohl, dass das Verhalten von Christen sehr wichtig ist, gerade heute, denn Christen sind immer ein Vorbild, ein positives Vorbild oder ein negatives Vorbild. Und es kann verheerend wirken, wenn Christen durch ihr Leben ein schlechtes Beispiel geben. Man muss mal gar nicht die schrecklichen Missbrauchsgeschichten aufzählen, das ist das Allerschlimmste, aber es gibt auch viele andere Geschichten. Ich höre immer wieder, gerade aus dem Siegerland, Geschichten von Leuten, die sagen, ich bin ja so verletzt worden von Christen. Und manchmal, da packe ich mich an den Kopf und frage mich, wie kann sowas nur sein? Und mir selbst geht es auch manchmal so, dass ich mich manchmal frage, wenn ich so erlebe, wie es so zugeht, wie können Christen so leben? Warum können sie nicht anders miteinander umgehen? Manchmal habe ich sogar den Eindruck, Christen sind besonders seltsam. Gerade dann, wenn wir junge Menschen gewinnen wollen, dann ist unser Vorbild besonders wichtig. Können wir mal die jungen Menschen fragen hier. Sie haben ein feines Gespür dafür, ob Christen, auch ältere Christen, ob sie authentisch sind, ob sie auch wirklich so leben oder eben nicht. Ich las letztlich etwas über die sogenannte Generation Alpha. Das sind die Kinder und Jugendlichen, die gerade heranwachsen. Und da hieß es, die suchen nicht zuerst nach Antworten, sondern nach Menschen, die mit ihnen gehen. Nach Menschen also, die ihnen vorleben, was Christsein bedeutet. Ein wichtiger Satz war auch, junge Menschen wollen keine Show, sondern echte Nähe. Sie suchen nicht Unterhaltung, sondern Veränderung. Und so fragt Gott uns, jedenfalls die, die Christen sind, er fragt sie und dich heute Morgen, hat sich dein Leben verändert? Ist dein Leben ein überzeugendes Beispiel für ein Leben als Christ? Übrigens auch eine spannende Frage für Taufeltern und Paten, die gerade versprochen, ihr habt ja gerade versprochen, den christlich zu erziehen. Zeigt ihr ihm, dass Jesus wichtig ist in eurem Leben? Wie sieht das aus? Wir haben als vorgeschlagenen Predigtext heute einen Text, der uns einige Dinge zeigt, die da ganz wichtig sind für das Leben eines Christen, das überzeugend ist. Hören wir auf Lukas 6, 36 bis 42. Da sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Amen. Hier also klare Ansage, Vers 39, kann ein Blinder einen Blinden einen Weg weisen? Oder anders ausgedrückt, kann einer, der selbst nicht überzeugend als Christ lebt, einen anderen gewinnen? Nein. Also darum Überschrift heute, ein authentisches Vorbild als Christsein. Zwei Gedanken dazu aus unserem Text. Der erste, was es bedeutet, ein authentisches Vorbild als Christ zu sein. Jesus gibt uns hier einige ganz konkrete Hinweise. Man könnte sagen, ganz konkrete Tipps. Was kann ich tun, wenn ich überzeugend Christ sein will? Natürlich sind das nicht alle Dinge, aber die eben auch. Erster Tipp, habt ein weites Herz. Seid barmherzig, richtet nicht, verdammt nicht, vergebt, fordert Jesus hier auf, Verse 36 bis 38, und gebt. Schauen wir zuerst auf die Barmherzigkeit. Sind wir barmherzig? Mein Eindruck ist, wir sind oft sehr unbarmherzig. Da macht vielleicht irgendjemand eine Bemerkung, die uns irgendwie stört, nervt oder sonst was. Und eher einfach irgendwie nachzufragen, gehen wir gleich auf die Palme. Entweder äußerlich, indem wir sagen, wie kannst du nur sowas sagen? Hätte ich doch nicht von dir erwartet. Oder innerlich, indem wir sagen, ach, wenn der so ist, also dann will ich lieber nicht mehr so viel mit dem zu tun haben. Barmherzig sein, ein weites Herz haben, das kann in einer solchen Situation heißen, ich suche erst einmal das Gespräch mit dem anderen. Übrigens, direkt mit dem anderen, nicht über den Dritten sagen, ja, der hat aber, die hat aber. Nein, direkt auf den anderen zugehen. Wie hast du das gemeint? Und oft klären sich die Dinge schon ganz von alleine. Wie oft sind auch Missverständnisse einfach da? Und selbst wenn unterschiedliche Meinungen sind, dass wir barmherzig bleiben. Zum Beispiel, dass wir nicht nur auf das gucken, was wir für falsch halten bei dem anderen, sondern dass wir mal fragen, worüber kann ich mich denn freuen bei dem anderen? Was ist denn Positives da? Was verbindet uns denn? Und wir sollen vergeben. Vergebt, sagt Jesus. Vergeben heißt, dass ich mich zum Beispiel, dass ich im Gebet sage, Herr, du weißt, ich habe mich gerade über den und den geärgert, aber trotzdem möchte ich ihm vergeben. Auch wenn ich gefühlsmäßig vielleicht immer noch sage, alles ganz schrecklich, aber dass ich mich vor Gott festlege und sage, ich vergebe dem anderen. Ich möchte das nicht nachtragen. Und irgendwann kommen die Gefühle auch nach. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wenn wir nachher im Vater unser beten. Oder noch ein Beispiel für Unbarmherzigkeit. Wenn einer irgendeinen Fehler macht, vielleicht sogar unabsichtlich, also vielleicht da unten passiert er gelegentlich, nicht Freudenberger Straße, Trupperer Straße, nicht aufgepasst, Missverständnis, ja, gibt es einen kleinen Unfall. Und dann kriegt das einer mit und erzählt überall in Truppach und in Seebach, guck mal, der da, der hat nicht aufgepasst, was ist das für ein Autofahrer? Ist auch unbarmherzig. Barmherzig sein kann auch mal heißen, ich erzähle nicht immer alles weiter, was ein anderer falsch gemacht hat. Auch wenn ich es lustig finde oder wie auch immer. Hätte mir auch passieren können. Unbarmherzigkeit gibt es auch, wenn es um den Glauben geht. Man muss nur mal die Leserbriefspalten in christlichen Zeitschriften lesen oder entsprechende Foren im Internet aufsuchen oder bei Facebook. Wie schnell sind wir dabei, das Christsein eines anderen in Frage zu stellen? Also ob das ein Christ sein kann? Also wenn der das und das tut, nee. Und Jesus sagt, richtet nicht, verdammt nicht. Nicht, dass wir uns missverstehen. Ja, es wird gerichtet. Es gibt auch eine Verdammnis, steht klar in der Bibel. Aber nicht wir entscheiden darüber, wer gerichtet wird, verdammt wird, sondern allein der Herr. Er ist der Richter. Und darum können wir das Urteil über andere getrost ihm überlassen. Der Autor Adrian Pless erzählt in einem seiner Bücher folgende Begebenheit. Jemand machte einem Freund von mir sein Pfeiferauchen zum Vorwurf. Ich wundere mich sehr über Sie, sagte er. Ein Christ wie Sie und so eine schmutzige Angewohnheit. Der Freund warf dem Mann, der ihn angesprochen hatte, einen scharfen Blick zu. Nun, antwortete er ruhig, Rauchen ist immer noch um vieles besser als Ihre schmutzige Angewohnheit. Der Kritiker wurde rot bis unter die Haarwurzeln und verschwand. Mein Freund selbst hatte nicht die leiseste Ahnung davon, worum es sich bei der schmutzigen Angelegenheit des anderen handeln mochte, aber es war offenkundig, dass der Heilige Geist den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Soweit die Geschichte von Adrian Pless. Auch hier wieder, nicht, dass wir uns missverstehen, das heißt nicht, dass ich immer alles gut finden muss, was andere machen, auch andere Christen nicht. Heißt auch nicht, dass man nicht darüber spricht, wenn irgendein Verhalten oder irgendetwas, was einer sagt, der Bibel widerspricht und nicht das ist, was Jesus will. Da ist es sogar gut und wichtig, dass wir offen darüber reden, uns auch gegenseitig helfen, einen guten Weg mit Jesus zu gehen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich über eine bestimmte Sache rede oder ob ich bei einem anderen Christen das Christsein insgesamt in Frage stelle. Also richtet nicht, verdammt nicht. Ein zweiter Tipp, den Jesus hier gibt für ein authentisches Leben als Christ. Seid freigebig. Gebt, sagt er hier, schlicht und einfach. Ja, was sollen wir denn geben? Geben kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich kann zum Beispiel Zeit geben. Ich kann einen anderen Menschen besuchen. Ich kann mir eine Geschichte, die vielleicht ein älterer Mensch mir schon 5-mal erzählt hat, zum 6. Mal geduldig anhören. Und nicht sagen, bist du schon ein bisschen durcheinander, dass du mir das wieder erzählst? Oder ich kann mit einem anderen, der nicht mal so gut laufen kann, einen Spaziergang machen und ihn oder sie stützen. Von meiner Zeit abgeben bedeutet auch, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Dient einander, sagt Jesus oder durch Petrus, mit den Gaben, die ihr gegeben habt. Also, dass ich auch nicht nur frage, naja, bei allem, was ich so mache, den lieben langen Tag, bei meiner Arbeit, bei meinen Hobbys, habe ich vielleicht noch ein bisschen Zeit übrig für Gott, für die Gemeinde? Nein, dass ich sage, das hat Priorität. Ich bin auch bereit, auf anderes zu verzichten dafür, dass ich Gott diene. Wo ist Ihre, wo ist deine Aufgabe in der Gemeinde? Es gibt doch einige, die sagen, ich bin gerne im Gottesdienst dabei, aber so mitarbeiten, nee, das ist nichts für mich. Manche sind auch ehemalige Mitarbeiter. Natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn einer sagt, jetzt habe ich das und das so lange gemacht, jetzt höre ich da mal auf. Ist okay, kein Problem. Ich beobachte nur immer wieder das Phänomen, schon Jahre immer, dass dann Leute sagen, ja, dann frage ich zurück, was wäre denn jetzt dran für dich? Was möchte Gott jetzt von dir? Schweigen im Walde. Man hört einfach auf. Natürlich, wenn man älter wird und krank ist, kann man nicht mehr, keine Frage. Dann kann man beten. Aber immer die Frage, setze ich meine Gaben, die Gott mir gegeben hat, für ihn ein, für seine Gemeinde? Geben, das kann auch heißen, ganz praktisch, dass ich Geld gebe. Ja, das tun wir doch in der Kollekte, sagt einer. Ja, schon sehr viel. Ich danke auch allen, die regelmäßig hier etwas zur Kollekte dazu tun. Aber ich möchte mal fragen, sind wir wirklich bereit zu geben? Auch hier wieder, nicht nur so, was eben mal übrig ist, was ich gerade noch so im Portemonnaie habe, sondern auch wirklich vielleicht auf etwas zu verzichten? Vielleicht zu sagen, die neue Hose, die ich mir kaufen wollte, die kaufe ich jetzt nicht und gebe das Geld für Menschen in Not, für die Mission, für die Gemeinde? Wir kriegen es ja immer wieder mit, die Kirchensteuern gehen den Bach runter. In Zukunft, mein Eindruck, werden nur die Gemeinden überleben, die sich selbst finanzieren, wie in Freikirchen. In der Bibel gibt es die gute Regel des Zehnten. 10% von dem, was man verdient, abgeben für Gott. Eine gute Richtlinie. Schließlich noch ein dritter Tipp. Da redet Jesus hier von Splitter und Balken. Ich formuliere es mal so. Pack dich zuerst an die eigene Nase. Wir machen das gerne anders. Wenn irgendwo ein Problem ist, dann finden wir sehr schnell einen und sagen, der ist schuld oder die ist schuld. Ich mache gelegentlich Gespräche, zum Beispiel mit Ehepaaren, und dann finde ich das immer wieder erschreckend. Da sagt der Mann, ah, die Frau, und der Mann, und die Frau, der Mann, immer der andere. Oder zwischen Generationen, Kinder beschweren sich über Eltern, Eltern beschweren sich über Kinder, immer das Gleiche. Oder an der Gesellschaft, ja, alles geht nur schief, weil die Politiker, wenn die mal... Oder in der Politik, da sagt die Regierung, also wenn die Opposition nicht wäre, dann könnten wir so richtig durchregieren, sagt die Opposition, alles ist nur falsch, weil die Regierung alles falsch macht. Also wenn es nicht so ernst wäre, könnte man nur drüber lachen. Wie wäre es, wenn wir uns stattdessen mal an die eigene Nase packen? Zuerst überlegen, wo ist denn mein Anteil? Das meint Jesus hier. Erst den Balken in meinem Auge sehen, dann den Splitter im Auge des Bruders. Der Balken ist übrigens größer als der Splitter. Ich kenne mich ja selber viel besser als einen anderen. Ich weiß ja auch um das, was ich an falschen Dingen denke. Das weiß ich beim anderen ja gar nicht. Also eigentlich müsste doch der Eindruck von meiner Schuld viel größer sein als von der des anderen. Aber leider ist es oft umgekehrt. Manchmal sehen wir sogar beim anderen zuerst das, was wir eigentlich selber falsch machen. Zum Beispiel gibt es einen, der redet gerne über anderen und regt sich dann auf, alle reden schlecht über mich. Frage ich mich, fang doch bei dir an. Also, wir haben drei Tipps für ein authentisches Leben als Christ. Ich glaube, es würde auffallen, wenn Christen anders leben würden, auch in unserer Gesellschaft. Wenn sie barmherzig wären, ein weites Herz hätten, wenn sie freigebig wären und wenn sie sich bei Problemen erstmal die eigene Nase packen würden. Überlegt, was ist bei Ihnen, was ist bei dir der Punkt, wo du weiterkommen möchtest. Ein zweites aus unserem Text, was uns hilft, ein authentisches Vorbild als Christ zu sein. Wer das probiert, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, geht mir auch so, wer das probiert, so zu leben, der merkt, ist gar nicht so einfach. Und wir scheitern immer wieder. Und da ist es gut, dass Jesus uns in unserem Text noch drei Hilfestellungen gibt. Was denn hilft, so zu leben, authentisch zu leben, ein Vorbild zu sein? Erste Hilfestellung, schau auf die Liebe Gottes. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, heißt es ganz am Anfang unseres Textes. Ja, Gott ist nicht einer, der zuerst fordert, jetzt mach mal, sondern Gott ist einer, der zuerst gibt, der zuerst schenkt. Barmherzigkeit. Er hat uns vorgemacht, was Barmherzigkeit bedeutet. Wenn Gott so unbarmherzig wäre, wie wir das oft sind, dann hätten wir alle keine Chance bei ihm. Dann würde er sagen, tut mir leid, du entsprichst nicht den himmlischen Anforderungen, raus. Aber das ist er nicht. Er ist barmherzig. Und diese Barmherzigkeit hat ihn sogar seinen Sohn gekostet. Er hat Jesus sterben lassen für uns, für sie, für dich, für mich, damit wir nicht mehr sterben müssen. Nicht mehr sterben müssen in Ewigkeit, dabei sein können in seiner neuen Welt. So groß ist seine Barmherzigkeit. Und das kann sehr entlastend sein. Denn wenn wir wirklich authentisch als Christ leben wollen, das kann einen ja auch ganz schön unter Druck setzen. Bloß nichts falsch machen, sonst denken die anderen irgendwas Schlechtes von mir. Dann sagt einer zu mir, und du willst Christ sein? Gut, dass Gott barmherzig ist. Ja, ich darf bekennen, wo ich versagt habe. Ich darf zum Beispiel sagen, Herr, verzeih mir, dass ich an dieser Stelle kein gutes Vorbild war für dich. Und dann sagt Jesus mir zu, ich habe dich immer noch lieb. Du musst bei mir nicht perfekt sein. Ich bin für deine Schuld gestorben. Und ich bin auch bei dir durch meinen Geist, dass du ein gutes Beispiel sein kannst für andere, trotzdem. Und das zu hören, kann ungemein befreiend sein. Übrigens hilft da auch das Gespräch mit anderen. Und das kann man auch im Gespräch mit anderen so sagen. Also wenn ein anderer mir sagt, ja, da hast du was falsch gemacht, du willst Christ sein, dann antworte ich, ich bin Christ, gerade weil ich so viel falsch mache. Gerade deswegen brauche ich ja die Vergebung. Viele Leute denken, Christ sein heißt, du bist immer perfekt. Wer ist dann ein Christ? Ich jedenfalls nicht. Ich bin Christ, weil ich weiß, dass Jesus mir meine Schuld vergibt. Hast du auch jemanden, der dir deine Schuld vergibt? Bist du bei Jesus? Du kannst heute neu anfangen mit ihm. Übrigens erwarten Nicht-Christen oft gar nicht so viel von Christen, dass sie perfekt sind. Sie erwarten aber, dass sie ehrlich sind. Und das kann sogar besonders überzeugend sein, wenn ich bereit bin, auch Schuld zuzugeben. Dann merken auch Nicht-Christen, ja, der meint es ernst. Wer kann schon Schuld zugeben? Christen schweben eben nicht ein paar Zentimeter über den Erdboden, sondern sie machen Fehler wie andere auch. Aber sie können damit anders umgehen und sich dann Stück für Stück von Gott verändern lassen. Und diese Barmherzigkeit Gottes, die hilft mir auch, anderen gegenüber barmherzig zu sein. Stell dir vor, du hättest, weiß ich nicht, 1 Million geerbt. Und jetzt fragt dich einer, kannst du mir vielleicht 100 Euro geben? Da sagst du, ach, ich habe 1 Million, 100 Euro tut mir nicht weh, kann ich geben. Kleinigkeit. Und so auch bei der Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit ist so groß, noch viel mehr, noch viel kostbarer als 1 Million. Sollten wir da nicht auch mit anderen, die uns gerade geärgert, verletzt haben, auch barmherzig sein? Ist das nicht im Vergleich zu dem, was Gott alles schenkt an Barmherzigkeit, eine Kleinigkeit? Kann man sich auch als Eltern immer wieder klar machen, wenn Kinder einen nerven, nicht? Auch da immer wieder barmherzig sein. Also, wenn dich das nächste Mal über einen anderen ärgerst, dann denk mal dran, was Gott schon für dich alles getan hat. Daran, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Und vielleicht fällt es dann etwas leichter, dem anderen zu vergeben. Eine zweite Hilfestellung, die Jesus gibt. Schau doch auf mich. Der Jünger steht nicht über seinem Meister, wenn er vollkommen ist. Wenn er vollkommen ist, dann ist er wie sein Meister, sagt Jesus in Vers 40. Bei ihm können wir lernen, sozusagen bei Jesus in die Schule gehen, was es heißt, authentisch Christ zu sein. Jesus hat selbst alles gegeben, nicht nur 10%. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Und wenn es uns schwerfällt, etwas abzugeben, können wir uns das neu klar machen und fragen, was hat Jesus eigentlich gegeben? Sind wir eigentlich was Besseres als Jesus, dass wir so wenig bereit sind zu geben? Man könnte vielleicht etwas drastisch sagen, wir sind wie ein Handlanger, der nur ein paar Stunden in der Woche arbeitet und wir wollen so viel verdienen wie der Chef. Wir erwarten, dass Gott uns ein angenehmes Leben gibt, schenkt, dass immer alles glatt geht und dass wir nicht so viel zu tun haben, aber was sind wir bereit für ihn zu tun? Jesus hat alles gegeben und sein Vorbild kann uns helfen, dass auch wir authentisch, glaubwürdig als Christ leben. Und schließlich eine dritte Hilfestellung. Denk doch dran, was für dich herauskommt. Unser Verhalten jetzt hat Auswirkungen auf die Zukunft. Wir sprachen über das Gericht. Nochmal, wer an Jesus glaubt, wird freigesprochen im Gericht, kommt nicht in das Gericht, aber es gibt auch ein Gericht, steht auch in der Bibel, wo Gott nochmal über das richtet, was wir tun. Und das hat Auswirkungen. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben, steht hier in unserem Text. Das heißt umgekehrt, wer nicht so lebt, wie Jesus es gefällt, der schneidet sich ins eigene Fleisch. Aber wer seinen Willen tut, wird erleben, dass Gott ihn reich beschenkt. Manchmal sogar schon jetzt in diesem Leben, aber nicht immer. Auf jeden Fall aber in der Ewigkeit. Und wer etwas gegeben hat für Jesus, wird auf jeden Fall dann merken, es hat sich gelohnt. Man kann das vergleichen mit einer Bank, wo es hoffentlich Zinsen gibt. Wer für Jesus was tut, zahlt sozusagen ein auf ein himmlisches Konto. Und später bekommt er das Geld zurück und noch mit Zinsen. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagt Jesus in der Bergpredigt. Leider denken viele Leute nur an ihr irdisches Bankkonto. Aber, tut mir leid, alles was da drauf ist, ist irgendwann weg. Entweder man gibt es aus oder es kommt mal wieder Inflation und spätestens am Ende des Lebens verliert man nichts. Verliert man alles. Ins Grab kann man nichts mitnehmen, gar nichts. Und so sagt Jesus im übertragenen Sinne, zahlt doch lieber auf euer himmlisches Konto ein. Zahlt ein, indem ihr gebt, indem ihr ein glaubwürdiges, authentisches Christsein lebt, auch wenn es euch etwas kostet. Ihr habt davon letztlich viel mehr, als wenn ihr jetzt nur an euch selber denkt, an euer Konto auf der Bank. Nichts ist verloren, was ihr jetzt für mich tut. Und so kann das uns ein Ansporn sein. Ich habe ja die herausfordernde Aufgabe, immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu suchen. Habe ich eben ja auch wieder getan. Und das ist immer so eine Balance zwischen, ja, die Leute freundlich einladen, auch die Dringlichkeit zeigen, aber keinen unter Druck setzen, gibt sonst Ärger. Aber ich frage mal, könnte es sein, dass wenn ihr einmal vor Gott steht, in seinem Gericht, dass ihr dann sagt, hätte uns der Pfarrer das lieber nicht noch deutlicher sagen können, dass wir was für Jesus tun sollen? Uns geht jetzt so viel verloren, was wir hätten haben können, wenn wir es getan hätten. Ja, ein Ansporn Es bringt für uns selbst ganz viel, wenn wir uns für Jesus einbringen. Wir sehen, Gott sagt also nicht nur, mach das, mach das, mach das, sondern er hilft uns auch dabei. Nochmal die drei Tipps, er ist barmherzig, er gibt uns durch Jesus sein Vorbild und er macht uns große Zusagen. Da lohnt es sich, für ihn und mit ihm zu leben. Und so können Christen ein authentisches Vorbild sein und andere neugierig machen auf Jesus. Wie kannst du ein authentisches Vorbild als Christ sein? Was ist in deinem Leben dran? Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns so konkret sagst, was es bedeutet, als Christ zu leben. Verzeih uns, dass wir da so oft versagen. Wir wollen uns durch dich verändern lassen. Hilf uns doch, dass wir so leben, dass es zu unserem Glauben passt und dass wir ein Vorbild sein können für andere. Amen.
Lieber Gott, wir bitten dich heute besonders für die 27 jungen Mädchen, die bei der Sturzflut in Texas ihr Leben verloren haben. Sie waren voller Freude und voller Glauben in einem christlichen Sommercamp, um dir nahe zu sein. Nimm sie zu dir auf und schenke ihnen ewiges Leben. Wir beten auch für ihre Eltern, Geschwister, Freunde und alle Angehörigen. Tröste sie in ihrer Trauer und schenke ihnen Menschen, die mit ihnen weinen und beten und für alle anderen, die durch diese Katastrophe betroffen sind. Und sei auch bei den anderen Mädchen, die Sturzflut überlebt haben. Ich bitte dich, lieber Gott, lass die Welt nicht so dunkel bleiben, hilf uns füreinander da zu sein und an dich zu glauben, auch wenn alles traurig ist. Amen.
Und gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche und die nächste Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.